Yeah, thanks, Max. So, as Max said, I'm the head of CIS, the Center for Information and Language Processing, the Computational Linguistics Institute here at the University of Munich, where Max and the students here are located. And computational linguistics is a very broad field, of course, but digital humanities is one part of it, and that's one of the focuses of our institute. There's the project that Max is heading, but there's a number of other projects that are also relevant to this workshop. And this is a very exciting time for computational linguistics because a lot of new capabilities and technologies are becoming available, and they are being brought into the humanities and are expanding the methodology that humanities scholars use. So I see this workshop as part of this movement. Yeah, so I just want to welcome you here, and I'm very happy that Max and Alois were able to gather such an illustrious group of people, and I wish you a successful and interesting workshop.
Ja, dann nach Tradition einer Tagung gibt es einen Keynote-Sprecher. The keynote speaker is task is to show the broad field of possibilities. Possibly he has an own project, then this is the best. And Professor Aris, he can tell us something about his different fields he's working with and gets more and more connected to the computational linguists. Thank you very much.
Herzlichen Dank, dass ich als einer, der nur breite Felder bestellen kann, hier überhaupt mitmachen darf. Ich muss ein paar Entschuldigungen vorweg sagen. Einmal die, dass ich in Deutsch spreche. Ich wusste vor 2 Tagen noch nicht, dass ich überhaupt spreche. Das ist eher eine typische Max-Hadersbeck-Aktion gewesen, das eher spontan zu organisieren, und ich mache das ja auch wirklich gerne. Aber von daher ist mein zeitlicher Spielraum sehr eng, und da wir mitten in der Staatsexamensprüfungszeit sind, muss ich auch, was ich ganz unhöflich finde, gleich danach wieder weg, weil ich eigentlich noch 5 Prüflinge habe, die ich zu Lehrern machen soll und Lehrerinnen, wenigstens was die Voraussetzungen dafür sind, dass sie das können. Und eine dritte Entschuldigung bestimmt sozusagen die Perspektive, aus der ich jetzt rede, denn ich will eigentlich die Perspektive derer, die nichts mit digitalen Medien anfangen können, sichtbar machen. Und das aus folgendem Grunde: unter den verschiedenen Aufgaben, die ich habe, bin ich momentan auch noch Sprecher, oder immer noch, weil ich keinen Nachfolger finde und die Gemeinschaft sich nicht mehr richtig gruppiert, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft philosophischer Editionen in der Deutschen Gesellschaft für Philosophie. Und diese Deutsche Gesellschaft für Philosophie unterstützt diese Arbeit der Editionen, die ursprünglich gewachsen sind aus der Gruppe derer, die an den Akademien philosophische Editionen betrieben haben. Hier in München waren das vor allen Dingen Fichte-Editionen, Schelling-Editionen. Schelling läuft noch, Fichte ist fertig. Ich selber habe bei der Cusanus-Edition gearbeitet, die ist auch abgeschlossen. Das Albertus-Magnus-Institut für mittelalterliche Editionen gehört dazu. Und natürlich gehört Wittgenstein eigentlich ganz zentral in diese Arbeitsgemeinschaft philosophischer Editionen, tauchte aber ebenso wenig auf wie andere philosophische Editionswerke. Das heißt, der ursprüngliche Zusammenschluss institutioneller philosophischer Editionsprojekte ist durch eine Verformung der Wissenschaftslandschaft inzwischen in einen Zustand geraten, in dem dieser Zusammenschluss nicht mehr funktioniert und die Gruppe der editorisch Tätigen sich immer weiter von denen entfernt, die Philosophie an den Universitäten lehren. Das muss man sich verhältnismäßig deutlich vor Augen führen. Ich habe ein langes Gespräch mit dem derzeitigen Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Philosophie, Michael Quante, in Münster gehabt. Und für die Kolleginnen und Kollegen im Vorstand der DGPhil ist es eigentlich klar, dass diese Arbeitsgemeinschaft philosophischer Editionen, wenn sie jetzt nicht bald sich neu formiert, abgewickelt wird. Dass sie also innerhalb der Gesellschaft für Philosophie keine Rolle mehr spielt, weil die Perspektive, unter denen die Kolleginnen und Kollegen philosophische Texte lesen, etwa bei meiner Format aufhört. Also viel weiter als Felix Meiner kommt man editorisch nicht. Und damit sind wir natürlich in einer für die Editionen ganz vertrackten Lage, weil wir uns als Editorinnen und Editoren, jetzt auch im ganz konservativen Geschäft, wenn wir einfach nur Bücher machen, immer weiter von denen entfernen, die diese Bücher lesen und versuchen, durch Auslegung, Textauslegung, philosophische, systematisierende Überlegung, genau diese Lektüren fruchtbar zu machen. Und die wiederum entfernen sich immer weiter von denen, die in Form von digitalen Editionen die Texte aufbereiten und zur Verfügung stellen, weil deren übliche, auf meiner Formate reduzierte Lesekonventionen eben mit den erforderten Lesekonventionen digitaler Editionen nicht mehr korrelieren und korrelierbar sind oder wenig. Und von daher haben wir ein Problem, glaube ich, hinsichtlich derer, für die wir überhaupt edieren. Also wer ist tatsächlich der Kreis derer, den wir als unser Publikum, als unser Zielpublikum für Editionen aller Art, zumal für philosophische Editionen, uns vorstellen. Da habe ich jetzt eine Reihe von, ich will das eben hier auf den Bildschirm holen, damit ich weiß, was kommt. Da habe ich jetzt eine Reihe von Vorschlägen, für wen wir da edieren, nämlich möglicherweise tatsächlich in erster Linie für den Geldgeber und für die beauftragende Institution, weil unser Editionsgeschäft sich ja in hohem Maße darin zeigt, dass wir nicht nur Editionen online stellen oder als gedruckte Bücher herausbringen, sondern mindestens die gleiche Zeit dafür aufwenden, unseren Geldgebern Berichte darüber zu schreiben, dass wir ediert haben. Also die Dokumentation unserer wissenschaftlichen Tätigkeit ist etwa für diejenigen, die die Projekte leiten, manchmal gleich umfänglich wie die wissenschaftliche Tätigkeit selber, weil wir eben unseren Geldgebern und den Institutionen gegenüber uns entsprechend erklären und den Erfolg unseres Handelns unter Beweis stellen müssen. Dann würden wir also edieren für die DFG in unserem Milieu etwa oder wie hier für die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, schön, dass Sie gerade angekommen sind, oder wir würden edieren, weil mir das jetzt momentan am nächsten liegt und tatsächlich eine Gruppe ist, die noch verhältnismäßig weit vom digitalen Editionsformaten entfernt ist, für die Monumenta Germania Historica, die eben seit 1819 vor sich hin edieren, mehrere Manuskripte Goethes abgelehnt haben und trotzdem oder gerade deshalb womöglich ihre Qualität als historisches Editionsunternehmen haben bewähren können. Die Alternative ist, wir edieren für den Verlag, für den kommerziellen Vertrieb, für die Webpräsenz und für den Verlag zu edieren hieße für mich beispielsweise auch, dass wir Editionen machen, die die Grundlage von künftigen meiner Texten und Reklamausgaben bilden. Wir müssen ja realisieren, dass unsere textkritischen Editionen im normalen philosophischen Lehrbetrieb, genauso wie in unserem lateinisch-philologischen Lehrbetrieb, üblicherweise nicht benutzt werden. Und zwar nicht deshalb, weil unsere Studierenden obstinat wären, sondern vielfach deshalb, weil sie zu teuer sind, weil sie nicht erschwinglich sind und weil deswegen Studierende, wenn überhaupt, auf Kopieren, auf Ausweichen müssen, aber eben die Erfahrung, ein tatsächlich vollständiges Buch von vorn bis hinten, kann ja die Kritik der Reihenfolge einfach komplett lesen, das geht, schadet nichts. Und dass man dieses atomisierte Lesen überwindet, was wir durch Schulausgaben, etwa in unserem Fach, ganz selbstverständlich haben, im Lateinischen, das wäre eben aber letzten Endes auch eine Form der Edition für den Verlag, für den kommerziellen Vertrieb. Oder edieren wir letzten Endes für die Webpräsenz und da wäre dann eben die Frage, ob die Anzahl der Zugriffe tatsächlich repräsentiert die Anzahl der Benutzer, die wir im philosophischen Bereich tatsächlich haben. Also weil ich eben den Eindruck habe, dass eine zwar erhöhte Webpräsenz unserer verschiedenen Editionen gegeben ist, dass dem aber kein Benutzerverhalten innerhalb der philosophischen Community entspricht, dass sich in einer Nutzerzahlen Schnitt irgendwie ausdrücken ließe, sondern die, die das dann anschauen, schauen das aus anderen Gründen an, sodass wir eigentlich unser Zielpublikum, die Kolleginnen und Kollegen der Philosophie, gar nicht erreichen. Wenn wir das dann versuchen zu verbildlichen, dann sieht das eben so aus, dass ich etwa, so mache ich das mit Albertus Magnus, für den Aschendorf Verlag ediere, der damit Bücher machen kann, der die Bücher dann verkauft und deswegen mir den Open Access Zugang verwehrt, damit er seine Bücher absetzen kann. Bei den Monumenten haben wir momentan dieses Problem und ich muss dann sehen, wie ich eine Moving Wall dann mit denen ausverhandle, die mir nach 3 Jahren, wenn die das Gefühl haben, wir haben den Markt abgeschöpft, das Open Access E-Journal beispielsweise ermöglichen, aber letzten Endes ist dann der Verlag das verkaufbare Buch, unser Produkt, oder es landet eben über kurz oder lang alles bei Google. Oder aber wir edieren eigentlich für den Fachkollegen, also für diese sehr enge Gemeinschaft, und der Fachkollege wäre dann eben die Frage, ob das der Philosoph ist. Also wenn ich etwa denke, also was ich jetzt gemeinsam mit meinem philosophischen Lehrer, weil ich das ja auch mal studiert habe und auch in Philosophie promoviert habe, was ich gemeinsam mit Werner Beierwaltes habe hinsichtlich der Medien, die wir hier gerade betreiben, dann sind das Lichtjahre, die uns in diesem Bereich entfernen, wobei ich gleichzeitig der Überzeugung bin, dass er wiederum hinsichtlich der philosophischen Tiefenschärfe, die er erreicht ist, Lichtjahre von meinem oberflächlichen Geschäft entfernt ist. Und so dass wir da das Fachkollege, der Terminus ist nicht mehr eindeutig, den wir da bezeichnen. Der Fachkollege, der mit uns digitale Editionen benutzt, ist ein anderer Fachkollege als der hier beispielsweise die Ruhm der Philosophie in München gegründet hat, als das Dreigestirn Spähmann, Henrich und Beierwaldes hier war, der Phase, als ich hier beispielsweise studiert habe. Oder wir studieren für die Scientific Community. Oder eben, das wäre dann aber wiederum eine Community, deren gemeinsam verbinden, was wir gar nicht präzise bezeichnen können, weil das eben nicht ausschließlich die Philosophie ist, sondern weil das vielfach das digitale Format ist, das reizvoll ist und die technischen Möglichkeiten, die uns da geboten werden, sind so, dass wir die Neigung haben, das weiterzuentwickeln und immer weiterzuentwickeln, so zu nutzen, dass wir letzten Endes die möglichen Leser der Ausgabe längst hinter uns gelassen haben, weil die Community genau in denen besteht, die in den technischen Möglichkeiten des Mediums sich auskennen und deswegen da auch aktiv bleiben. Oder wir edieren allgemein für künftige Editionen, künftige Generationen, auch künftige Editionen unter der Perspektive der Nachhaltigkeit, wie wir die Datenauszeichnung betreiben, damit eben möglichst unbestimmte, weit über uns hinausragende künftige Generationen in dem Material, das wir ihnen anbieten, agieren können. Wenn wir das wieder verbildlichen, sieht das etwa so aus, ich habe kein neueres Bild gefunden. Oder wir edieren letzten Endes doch ganz naiv für lesende Generationen, die irgendwann nach uns kommen werden und dann letzten Endes doch irgendwo, wenigstens in meinem Nachlassen, eine unübersichtlich große Bibliothek finden werden und überlegen, was machen wir überhaupt jetzt mit dem Zeug, weil der Brennwert eben verhältnismäßig gering ist bei Büchern und Papier. Letzten Endes glaube ich, wir können das nicht präzise mehr bestimmen, für wen wir überhaupt aktiv sind, und deswegen sage ich eben, wir editieren für den unbekannten User. Aber genau dieses Paradigma, dass wir sagen, wir haben einen User als unser Zielpublikum, verändert eben die Perspektive unserer Tätigkeit, aber auch unserer Möglichkeit des Wirkens in der Community ganz erheblich, weil eben Usen ein sehr viel vielfältiger Akt im Umgang mit unseren Produkten ist als Lesen. Und der User ist auch ungleich unbestimmt mit seinen möglichen Interessen. Und das führt dazu, dass Edition von der eine andere Perspektive bekommen hat, für meine Wahrnehmung, nämlich eine Edition ist in erster Linie eine Form der Textaufbereitung geworden. Eben dann, wenn ich im digitalen Medium das präsentiere, aber auch erstelle. Das ist, um kurz etwas jetzt zu dem angesprochenen Projekt zu sagen, dass wir hier in München betreiben. Herr Engelmeier ist da, der unser Masterbrain innerhalb der elektronischen Realisierung ist. Wir machen keine elektronische Edition, also keine digitale Edition, sondern wir werden tatsächlich am Ende eine ganze Reihe Bücher drucken, nutzen aber das Werkzeug eines virtuellen Labors, Textlabors, um eine kollaborative Edition zu machen, die komplett im XML-Format ist und von da aus dann irgendwann gesetzt wird und uns die Freiheit lässt, alles Mögliche mit den Texten zu machen, die in allen möglichen Formaten zu nutzen. Aber wir sagen, dass die die Texte, die wir da haben, wenn ich die etwa mit Wittgenstein vergleiche, von der philosophischen Bedeutung und vom Niveau her, so sind, dass wir genau rechnen müssen, welche Manpower und welche wirtschaftlichen Mittel wir einsetzen, um diese Texte verfügbar zu machen. Und um diese Texte zu nutzen, um Informationen aus denen zu entnehmen, um das Netzwerk zu rekonstruieren, das im 15. Jahrhundert in den Reformklöstern Bayerns und Oberösterreichs sich verknüpft. Dazu sind die Texte wunderbar. Dass die Texte also in der gleichen, im gleichen Design, im gleichen Format, in der gleichen Mobilität in die Welt kommen wie ein Wittgensteiner, das scheint mir nicht sinnvoll, weil die Texte so nicht so gut sind. Und die sind philosophisch flach. Und das sind Texte, die andere Qualitäten haben, aber keine Qualitäten, die uns zwingen, 3,8 Millionen für eine digitale Edition einzusetzen. Wir sagen, wir nutzen dieses Geld, das wir da haben, gezielt, um die Texte in einer Leseausgabe zur Verfügung zu stellen und dann aber jede Menge Informationen aus ihnen zu entnehmen, die wir ohne diese editorische Praxis nicht bekommen würden. Um diese aber entnehmen zu können, muss ich die Texte entsprechend aufbereiten und das sind die Punkte, um die es mir geht. Die kodikologische, also jetzt für 15. Jahrhundert, kann halt nichts anderes als Mittelalter, also kodikologische, paläographische, philologische Beschreibung dessen, was wir da als Text haben. Also wir machen das auf TEI-Basis und versuchen das deskriptive, den deskriptiven Zugriff, der dadurch möglich ist, möglichst breit in unsere Daten zu implementieren. Wir müssen historisch einordnen, das heißt eine bibliotheksgeschichtliche Position des Textes bestimmen, die überlieferungsgeschichtliche Position des Textes bestimmen, die textgeschichtliche Position des überlieferten Textes bestimmen und möglicherweise auch die Rezeptionsgeschichte. Das geht in diesem Fall sehr gut, weil wir alle Texte, die wir da haben, Handschriften des 15. Jahrhunderts, hier in München vor Ort in der Bibliothek haben, inklusive ihrer Vorlagen. Und in den Vorlagen wiederum sind die Annotate noch erkennbar, die die Benutzer, die diese Handschriften wiederum neu kombiniert haben, zu neuen Texten in den Texten hinterlassen haben. Und der Säkularisation sei Dank, die Verbreitung dieser Handschriften in den bayerischen Klöstern können wir auch komplett vor Ort darstellen, weil eben alle Handschriften inzwischen in München in der Staatsbibliothek sind und etwa in St. Ulrich und Afra in Augsburg nichts mehr ist. Aber auf diese Weise kann ich sehr kompakt, bis auf die Sachen, die in Melk und in Wien liegen, kann ich sehr kompakt auch die Rezeptionsgeschichte eines Textes abbilden und an den Einzelobjekten realisieren und deutlich machen. Edition als Textaufbereitung heißt auch, dass es mir wirklich nur um die Wörter geht. Das heißt, dass ich jetzt weniger Gedankenwelt einer philosophischen Tradition versuche, deutlich zu machen, die jetzt in diesem Fall überwiegend neuplatonisch wäre, durch Nikolaus von Kues bedingt. Sondern mir geht es einfach auch darum, dass ich lexikalisch und historisch erklären kann, in welchem Lautstand, in welchem morphologischen Gestalt die Texte jetzt zur Verfügung stehen, wie ich sie im Sprachstand des 15. Jahrhunderts habe, wenn Bayern Native Bavarian Speakers anfangen, Latein zu sprechen, mit all den Abgründen, die sich da aufbilden. Und das heißt, ich muss die lexikalische und historische Erklärung der einzelnen Wörter in meine komplette Beschreibung und Aufbereitung des Textes einarbeiten. Es geht uns um kontextuelle und intertextuelle Erschließung innerhalb eines Diskurssegmentes, das sich eben an bestimmten Fragestellungen innerhalb der monastischen Reformen abarbeitet. Es geht uns natürlich auch um eine Problematisierung und Bewertung dieses Überlieferungszeugen des Textes, der darin enthalten ist, etwa auch wichtig der Bewertung, dass ich sage, dies ist ein unbedeutender Text, der zu Recht vergessen ist. Also auch das ist eine Bewertung, die wir natürlich vornehmen, wenn ich andere Texte kenne, die haben einen ungleich höheren Rang, aber diese Bewertung, dass ich sie einordnen kann in die philosophische Tradition, sagen, dieser Text ist bis auf einen Kreis von 17 Personen, die ich kenne, wirkungslos geblieben. Das ist ein klares Ergebnis. Die muss man erstmal erzielen, so ein Ergebnis. Und das können wir jetzt mit unseren Wissen, dass die nach uns dann nicht mehr angefasst werden. Wir bearbeiten die jetzt in unserem Projekt und danach ist aber auch wieder gut. Deswegen können wir uns eine solche Reduktion auf ein Segment des möglichen Publikums gar nicht leisten, sondern wir müssen im Grunde alle Perspektiven, alle möglichen Fragen, die an den Text gestellt werden können, ohne dass ich sie wirklich imaginieren kann, müssen wir versuchen, schon jetzt in unsere Textaufbereitung mit aufzunehmen. Aber eben, ich kann sie nicht imaginieren, ich kann mir nicht alle Fragen, die noch entstehen können, selber schon jetzt vorstellen. Insofern, glaube ich, arbeiten wir wirklich für den unbekannten User mit der Unsicherheit, die das auch bedeutet. Wenn wir das dann also versuchen umzusetzen, eine spätmittelalterliche Handschrift, die man unten sieht, für den unbekannten User aufzuarbeiten, dann gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Wir können das tun, indem wir ihre ursprüngliche Form, nämlich in Buchform vorhanden zu sein, vermehrfachen, indem ich also weitere Bücher mache und weitere Bücher mache. Und das haben wir tatsächlich ja mit den zahlreichen Auflagen dieser Tage eine Anfrage bekommen aus der Kant-Forschung. Da geht es nun darum, wieder mal ein bisschen Kant zu edieren und wie ich jetzt die verschiedenen Auflagen miteinander in ein Verhältnis bringe, was jetzt aus mittelalterlicher Perspektive eine Fragestellung ist, die wir natürlich dauernd haben, aber die letzten Endes dazu führt, dass auch die Edition eine beliebige Multiplikation des schon vorhandenen Buchformates darstellt. Und das ist im Blick auf den unbekannten User wiederum eine Reduktion des möglichen Benutzerkreises. Deswegen sagen wir eben, dass wir so offen wie möglich edieren müssen, um dann möglichst viel jeweils passgenau aus den Daten zu machen, in der Zeit der editorischen Heilsgeschichte, in der wir halt gerade stehen. Und das heißt eben, dass wir eben im elektronischen Format edieren, den Text so komplett aufbereiten, ohne ihn aber zwingend in dieser Form auch zu publizieren. Also die Möglichkeit der Publikation ist davon geschieden. Das sind die klassischen Textaufbereitungsmanier, die Sie kennen. Wir entdecken, treu uns an TEI halten, mit geringer Anpassung des Schemas, dass meines natürlich völlig unmaßgeblichen Erachtens TEI da ein Systemfehler hat, weil die Bezugsgrößen des jeweils beschriebenen variieren. Also wir haben einmal wird der konkrete Träger, das Material des Textes beschrieben in seiner einzelnen Erscheinungsform und dann wird der Text beschrieben. Also wenn ich eine Edition mache, beschreibe ich nicht auf den Text. Und genau das ist ein Ebenenwechsel, der uns in der Formulierung von Apparateinträgen etwa bei einer breiten Überlieferung mittelalterlicher Handschriften in Schwierigkeiten bringt. Das ist schwer zu lösen. Aber nichtsdestotrotz, wir versuchen es ja aufzunehmen, damit eine Textnutzung möglich ist. Und wir imaginieren Modelle dieser Textnutzung, indem wir sagen, also eine Form ist das Lesen, und zwar wirklich das Lesen von vorn bis hinten, sodass wir vom Buch nicht lassen wollen. Also ich plädiere mit allem Nachdruck, je nach Valenz des Textes, für hybride Editionen, die alle möglichen Formate nutzen. Natürlich wollen wir das, was in den Texten enthalten ist, auch vergleichen, also die Kollation auch in unterschiedlichen Perspektiven durchführen, nicht im Sinne einer historisch-kritischen Ausgabe, sondern auch im Sinne einer überlieferungsgeschichtlichen Ausgabe. Wir wollen dem Text Informationen entnehmen und wir wollen die Möglichkeit haben, diese Informationen zusammenzuführen. Und das machen wir, indem wir parallel eine Personendatenbank, eine Quellendatenbank, eine Ortsdatenbank führen, die so mit dem Editionstext verbunden sind, dass wir dann, wenn wir eine Druckausgabe herstellen, etwa alle Angaben, die ich brauche, um einen Quellennachweis im quellenkritischen Apparat zu führen, dass ich die komplett aus der zentralen Quellendatenbank importiere. Und Quelle heißt für mich dann, dass ich alle unterschiedlichen Aggregatzustände eines Textes, der als Quelle gedient hat, auch entsprechend da verwerte, also die konkrete Handschrift, aus der abgeschrieben wurde, die textkritische Edition, die diese Handschrift zur Verfügung stellt und den Text selber. Und genau das soll miteinander verbunden werden. Aber das sind alles Weisen der Textnutzung, die uns ermöglichen, auch gerade dann, wenn wir wie hier die Personen entsprechend beschreiben und sie so beschreiben, dass ich letzten Endes dann irgendwann sagen kann, wer zu welchem Zeitpunkt welchen Vortrag im Kloster Tegernsee gehört hat, weil ich eben taggenau die Aufenthaltsorte aller Personen, die im Kloster Tegernsee je sich aufgehalten haben, rekonstruieren kann. Und dann kann ich eben, wenn ich datieren kann, präzise beschreiben, wer zum Hörerkreis gehört haben kann. Und das dient uns dazu, den etwas vagen Begriff Diskurs historisch zu konkretisieren und sagen, also ich bin der Auffassung, es gibt einen bestimmten festen Diskurs innerhalb dieses Reformmönchtums, der von bestimmten Personen getragen wird, aber unser Ziel ist wirklich, das historisch zu präzisieren, wer der Kreis derer ist, die an diesem Gespräch beteiligt sind und wer die sind und was die sonst denken und was wir sonst an Texten von denen haben. Aber alles das sind sozusagen User-Phänomene, die weit über das Lesen hinausgehen und die unsere Leser, die wir jetzt im Bereich der spätmittelalterlichen Philosophie- und Theologiegeschichte haben, die unsere Leser nur dann erreichen werden, wenn wir sie in Buchform präsentieren. Also sonst erreichen wir das Publikum, das sachlich für uns urteilsfähig ist und mit dem wir diskutieren könnten, die ein etwas höheres Durchschnittsalter haben. Also dieses Publikum würde ich gar nicht erreichen, wenn ich nicht irgendwann in eine Darstellungsform übergehe, die das meinetwegen narrativ oder in Tabellenform im gedruckten Buch zugänglich macht. Für wen edieren wir also? Sicher auch für den Leser, nicht nur für den Wittgenstein-Reader, sondern für den Reader, der eben Wittgenstein liest und der das in Buchform tut, den wir aber nicht kennen. Und natürlich für den, der mit uns digitale Editionen nutzt. Aber de facto glaube ich, dass genau in dieser Mutation eines möglichen Publikums uns noch viel mehr unklar wird. Eben nicht nur der User, nicht nur das Format, in dem wir edieren, sondern das, was unserer Edition vorliegt, der Text, mindestens ebenso sehr. Und so sehe ich den Vorhang zu und betroffen alle Fragen offen. Herzlichen Dank.
Thank you very much for your talk. I think it's also a big problem of our work we saw the last years, and which came absolutely new up with a Wiener Ausgabe of Michael Nedo, because his edition has always been in book form, and the Bergen electronic edition is an electronic edition. So you see here absolutely those two paradigmas of working with the same material on two different views. It's a pity that he's not here to hear this, because he's really one of the most researcher who says we need still books. We are reading in books. So the electronic access to the information should be an additional access to the books. So you work, for example, in concordance views and search machines, but on the other hand, you have reliable books. And so I also think there is a big future for this combination. And also the Springer Verlag, the publisher, they are here because they are now exactly at this state where they have to decide. We have an electronic book available with open access, for example, or access only for the publishers. And on the other hand, we print the book. So they must think, is the e-reader the future? Or is there a combination of access and reader? So this will be, I hope, for the next 2 days, a big topic which we're going to talk about. Okay, I want to open the discussion and the questions to Mr. Aris. So please, I invite you to ask him. I hope the Norwegians could understand the Tysk song. Okay, so please, any questions? Yeah.
Englisch oder Deutsch? Thank you very much for your very exciting and encouraging talk. And
thank you very much.
Do we need to?
And all those who work with XML and TI in this room, they feel confirmed by your talk, because what we do is the text aufarbeiten. Yeah. And aufbereitung. And sometimes it is presented as though the book is the carrier that really preserves the documents for the future, because we know about the platforms changing and the digital formats changing. But from your talk now, we can derive also the other way of looking at the thing, because what you say is what we need to do is really the text aufbereitung, and that needs to be done in text encoding ways, and that's for the future. And from those digital resources, we can then produce Leseausgaben, Studienausgaben, whatever, for the concrete, specific public of our day.
Yeah.
Yeah. So I think that's an interesting perspective that complements the other perspective. Everyone always says the book is really the only preservation means, that is stable. And I agree completely with your way of looking at the thing. What at least we in Bern try to do is to produce digital representations of the resources that are platform independent, made for coming generations, and from those we can produce either digital or book edition specifically for the targeted user.
Yeah, I liked your description about the unknown user, but I have a question about this, because you initiated your considerations by asking rhetorically in some way, are we doing this for the project managers, are we doing this for those who are giving us the money, or are we doing this for public relation, or for academic careers, or for colleagues that are working in philosophy? And implicitly, you denied those claims. I think your intention was to point out that we cannot look at ourselves as doing it for those who give us the money. But then there is a contradiction with the unknown user, because there are users, they are very well known, and those are the Forschungsgemeinschaften. Those are those who check what we are doing, and we are very dependent on them, so we are doing it for those who give us the money. And these are well known users, and in fact, there is this tendency of self-reliance that you pointed out, namely not looking at any specific use, but to the future. So there seems to be this enormous gap. On the one hand, the ad hoc people who have the purse, and on the other hand, those people we don't know about 25 years ago, from here, 25 years from here. And it seems to me there is a danger of the focus, the contemporary ad hoc now focus being lost between this two-step situation.
Das ganz, also, unknown user heißt für mich auch so viel wie der unendliche User. Also weil die verschiedenen Profile dieses Users mir nicht klar sind. Und wenn wir gerade die Forschungsgemeinschaft nehmen, also ich sitze auch in Österreich in Aufsichtsräten drin, da muss ich ja ehrlicherweise sagen, dass nicht alle der Kollegen, die da über die Vergabe von Geld entscheiden, überhaupt eine Perspektive haben, beurteilen zu können, was da gerade gemacht wird. Das heißt, wir haben, das ist nicht weniger der unknown User, sondern das ist der User, der nichts weiß. aber die kenne ich sehr genau, aber der hat... Und das ist genau unser Problem, nicht? Und das, und damit werden unsere User unendlich. Also vielleicht sollte ich sagen, der unendliche User ist, aber das wird dann noch unverständlicher.
And there's one concept, perhaps, that isn't, hasn't been mentioned specifically, but I'm thinking also of the interested public, citizen science. So we are all very narrow-focused scientists in our very narrow fields. But if we look beyond our own subject matter, we are all more or less an interested lay public. So I'm also looking at people like the taxpayer at large, who has some time and had some interests. And these electronic editions make it very easy. The barrier is very low. So these people can, whether they are retired teachers or whether they are pupils and getting some assignments, whether they are students, they can very easily connect to things which were previously only available because they are printed and they have to go to the library, they have to find it, they have to know that it exists in the first place, and then they can take these things they are interested in and connect them to other things. So I think this is a thing we should not, we should take deliberately into account, because it connects us to the text-paying community.
The user server.
The server.
If I understood you correctly, you concluded by saying, in your talk, you concluded by saying not only the user is unknown, the format, but maybe even the text is unknown.
Becomes
unknown. So I would very much like to hear a little bit more about that. I
mean, also ich glaube wirklich, dass also der, je mehr wir den Text aufbereiten nach unterschiedlichen wissenschaftlichen Kriterien, umso mehr zerfällt er uns als kohärentes Gebilde. Und Gott sei Dank, also dass dadurch ist der Text nichts mehr, was ich beherrschen kann, sondern, jetzt will jetzt keine Mystik treiben, aber was sich mir zeigt, aber eben unter verschiedenen Fragestellungen und Perspektiven mir anders zeigt. Das heißt, wir haben keine feste Größe mehr, die wir edieren, sondern dass also mit unserer Texterzeugung geraten wir in einen nicht offenen Text, weil er unabgeschlossen wäre, sondern weil er nichts Festes mehr ist, was wir so greifen können. Und das ist gegenüber dem Paradigma früherer Editionen eine Fortentwicklung, wie ich sagen würde.
I would be most happy to agree with you, but I think there must be very many who would disagree with us.
Also Herr Gabler hat sich jetzt gemeldet, ich glaube der nicht. Aber diese.
Some of my colleagues. Ja,
das ist der, natürlich, das ist der Anknüpfungspunkt. Es ist auch, es ist ein Anknüpfungspunkt, ganz grundsätzlich auch zwischen dem, was bisher und als Paradigma, insbesondere etwa der Mittelalter, Textedition gegolten hat und der Edition moderner Texte. Und zwar der Edition moderner Texte insofern, als man ihre Genese als Schreibvorgang, als Text und auch Werkgenese wahrnimmt und es als ein Ziel, ein mögliches Ziel der Editorik versteht, diesen Prozess von Text darzustellen. Und nun hat sich in einem Zusammenhang, wo ich da einen Überblick schreiben sollte, da habe ich, damit habe ich hier voriges Jahr mich geoutet, habe bei Wittgenstein gezeigt und bei dem, was die Wittgenstein Electronic Edition macht, dass eben genau Wittgenstein nicht Text hinterlassen hat, in dem Sinne, wie traditionell Text verstanden wird, nämlich als Resultat von Schreiben, sondern Wittgenstein hat Schreiben hinterlassen, hat die Spuren seines Schreibens hinterlassen. Und da ist eben dauernd dieser Prozess des, der Fortentwicklung, der Andersentwicklung, der gewissermaßen des Dialogs des Geschriebenen mit sich selber und des Schreibenden und des Autors mit dem Geschriebenen ist auf Schritt und Tritt in diesem Spurengeflecht wahrzunehmen. Und wenn Sie nun beispielsweise im Hinblick auf verschiedene Versionen eines der Texte, mit denen Sie arbeiten, darauf verweisen, dass die Art der editorischen Aufbereitung auch darauf zielen kann, gerade diese Varianz mit zu erinnern, dann kommt man auf eine ganz andere Weise an das heran, was überhaupt die Substanz von Schreiben und Text ist, nämlich Sprache. Denn Sprache ist ganz, nehme ich an, ich bin kein Philosoph, aber ich würde sagen, ist ontologisch etwas, was nie ganz festgelegt ist, sondern was sozusagen immer in Dialog mit sich selber steht. Und das hat dann seine Auswirkungen im Schreiben, im Text und im Lesen, im Rezipieren, im sich selber auseinandersetzen mit Text.
Gibt es noch? Sie,
wenn Sie sich kurz vorstellen, ich kenne Sie persönlich nicht.
Okay, also mein Name heißt AGPAE.
Aber Sie sind ja sofort angesprochen, weil Sie der Herr Arndt angesprochen haben.
Das ist gut, wenn der Herr Arndt es einkennt. Also ich bin von Haus aus Philosoph, ich bin da in die Informatik geraten und habe zuletzt, wie er eben sagte, an der Berlin-Brandenburger Akademie der Wissenschaft, war ich für die Informatik zuständig, beziehungsweise für die Informationssysteme. Ja, und da dort ja auch einige Editionen gemacht werden, wo ich da beratend tätig war, hat sich daraus das ergeben. Ich habe dann auch mal in dieser Arbeitsgruppe Philosophische Edition und im Moment habe ich einen Lehrauftrag zur digitalen Edition in Würzburg. Ja, ich glaube, das ist genug vorgestellt.
Der Herr Breiter sind Sie.
Der bin ich, genau. Ich habe es nicht gesagt, ich sage es nicht. Klaus Breiter.
Klaus Breiter. Okay.
Eine kurze Frage. Wenn Sie sagen, das ist nun kein so toller Autor, kommt es dann in die Annotation des Textes? Also, das steht dann im Text drin?
Also, es muss Spielraum dafür geben, dass die Bearbeiter bei der Auszeichnung des Textes dazu schreiben, ich halte das für Unsinn. Also die müssen ihre Notes da einsetzen können.
Das heißt, ist ja wichtig.
Ja, okay. Ja, die müssen ihre, das ist eine Form des Rezeptionsgestus, der den Text in der Gestaltung mitbestimmt. Und das muss man offenlegen. Und wenn ich nur denke, der Text ist schmarrn, und ihn dann ediere, ohne das offenzulegen, dass er schmarrn ist, das halte ich für ungut. Weil das wird man dem Text ansehen, wie ich ihn einschätze, wenn ich ihn ediere. Und da finde ich gerade die Möglichkeit, alle Arbeitsschritte zu dokumentieren, also komplett transparent zu arbeiten, das halte ich für einen großen Gewinn. Und das würde ich deswegen da einbauen.
Ja, will ich auch keine Diskussion daraus machen. Aber es wäre vielleicht ein Argument, sage ich jetzt mal, für Stand-off-Markup. Also für etwas, was nicht unwiederbringlich an den Text gebunden ist.
Also es wird nicht, ich würde es jetzt nicht drucken, also ich würde nicht die Welt mit meinen persönlichen Urteilen überschütten. Okay. Aber in dem Datenmaterial darf es ruhig drin sein.
Das klingt immer gut.
Ja, klar.
Darauf schnell ein bisschen provokant auf Wittgenstein angewendet. Dieses Taschennotizbuch von Wittgenstein ist wirklich dem Platz nicht wert. Er war nicht konzentriert, er war abgelenkt und man sollte es nicht so wichtig nehmen. Wäre das eine Möglichkeit für Wittgenstein-Nachlassforscher, das wahrzunehmen bzw. wiederzugeben, zur Kenntnis zu geben? Also eine Form von Parteilichkeit gegenüber dem Nachlass, die quasi fair und situationsbezogen ist, gegen den Anschein der zeitlosen, sozusagen urteilsfreien Gottesbetrachtungsweise.
Also ich hielt das für einen Gewinn, wenn wir eben auch dadurch zeigen, dass wir unsere Urteilsfähigkeit nicht verloren haben, weil wir unser Geld dafür kriegen, dass wir Wittgenstein edieren. Ja. Also bei Schelling haben wir das Problem, dass jetzt Schelling Schulhefte ediert werden, weil das ein Zeitplan dran ist. Niemand braucht das. Und es gibt viel Wichtigeres bei Schelling, aber es werden die Schulhefte jetzt ediert. Und da meine ich, sollten wir uns genau, irgendwo muss ein Spielraum geben, wo ich sage, nö, ist noch nicht geworden.
Ich glaube, da habe ich auch eine Antwort von der Mitgeschichte. Ich finde es auch schon wichtig, dass man zuerst einmal zum Autor selber geht und danach guckt, was der Autor selber da als mehr und was als weniger wichtig, was als mehr und als weniger autoritativ da gekennzeichnet hat. Und da hat der Wittgenstein ja selber uns ein paar Signale hinterlassen, was zu dem gehört, was er mitteilen möchte und was zu dem gehört, was er eher unter, mit einem Warnschild mitgeteilt haben möchte. Und dann meine ich, wenn man die Sachen ins Netz stellt oder eine Ausgabe macht, dann soll das auch immer begleitet sein von einem kompetenten Kommentar, wo dann jemand sagt, ja, wo jemand über die textgenetischen Verhältnisse aufklärt und sagt, das hier hat er selber später eigentlich, oder das ist vielleicht in einer Kiste in Österreich gewesen, die er hätte eigentlich vernichtet
haben wollen und die wurde nicht vernichtet und wir ja, nehmen das halt in die Edition noch herein. Aber auf der anderen Seite, I'm not so happy about that way of talking, this is less important, this is more important, because different things are different, have different importance from different perspectives, and from a philosophical perspective some of the stuff of Wittgenstein is more important than other stuff, but from other perspectives, and some of the Mönche of the writings that you are editing, they will be very important from I don't know, social history, local history, whatever, from that perspective. So we should, in your spirit, we should not decide for the coming generations what is, what will be important. Still, we can make our comments, but we should, and that's what you say. So that's also why we need the text of the... I always want to say Aufbereitung, but text Aufbereitung, so that the user gets as many as possible unbiased entrances, access ways to the text.
I would be interested to hear, was the situation different 20 years ago or 100 years ago? Was it clear who the user of an edition would be?
Yes.
Who was it?
The reader and the philosophical seminar. Also wir hatten immer wirklich die Idee, dass in den philosophischen Seminaren unsere Editionen gelesen werden, Feierabend. Und das ist ja völlig, das war wirklich ein ganz festgelegtes Publikum, die Kollegen, und die haben das auch begutachtet, und auf diese Weise schob sich die Maschine so langsam durch Textmassen.
Und die Studienausgaben?
Das war halt ein Content, also Hegel hat man es ja beispielsweise. Hegel haben wir eigentlich einen völlig unfesten Text. Das ist also eine ganz instabile Schicht mit den Reportationes, also den Vorlesungsmitschriften. Und da haben wir ja dann erst die Hegel-Ausgabe gehabt, die es eigentlich einen Text präsentiert, den es eigentlich auf der Welt gar nicht gibt, beziehungsweise der nur durch die Edition auf die Welt gekommen ist. Und dann immerhin nach der kritischen, also Bochumer Hegel-Edition, wurden dann reduzierte Ausgaben gemacht, innerhalb der, auch meiner beispielsweise. Und das ist dann, das war dann die Form. Wirklich nur der Leser im Seminar. Und dann gibt es höchstens den Leser, der mehr Wissen will, und den Leser, der nicht so viel Wissen braucht. Und das war immer so die, aber mehr und nicht.
Nietzsche. Ne?
Nietzsche, ja.
Nietzsche.
Genau.
Aber ist denn nicht durch Studienausgaben auch ein Laienpublikum angesprochen worden? Immer schon.
Ja, also das, aber es gab sicher philosophisch Interessierte, aber das Zielpublikum für wissenschaftliche Ausgaben war der Fachkollege. Wir können ja auch niemandem verbieten, ein Reklamheft zu kaufen, das will ja auch keiner. Aber das, also der Gesprächspartner, der Editionsmacher,
wenn nur ad hoc. Schlechter kann man nicht lesen, kann man nicht im Seminar, also schlechter Ausgabe von Nietzsche ist einfach pfui, da braucht man, weil das ist zusammengemacht, deswegen braucht man die neue Ausgabe, die wissenschaftlich erarbeitet ist und die in den Seminaren gelesen wird.
Und das gilt selbst für die große Marx-Lenins-Ausgabe, die man in der Sowjetunion veranstaltet hat und dann reingedrückt und in den Kopf, den man irgendwie finden konnte. Das ist eines der größten, stabilsten Editionsunternehmen, die es in der Bundesrepublik, kann man es nicht sagen, aber die es in Deutschland je gegeben hat. Max Engels, eine der stabilsten, größten Editionsunternehmen. Die waren immer in der AGPAE, waren die immer vertreten.
Ja, aber mit der Mega.
Ja, die Mega, ja genau.
Wollten Sie noch was über den philosophischen Arbeitskreis erzählen?
Nein.
Ich kann Sie nur alle ermuntern, also auf die Homepage der DG Phil zu gehen, nach der Arbeitsgemeinschaft Philosophische Editionen zu schauen. Wir haben in diesem Jahr den Kongress für Philosophie in Münster, der Deutschen Gesellschaft für Philosophie. Da werden wir am Rande des Kongresses ein Meeting machen von denen, die an Editionen interessiert sind. Das letzte Mal waren wir zu fünft. Vielleicht werden wir es ja doch. dadurch, dass wir wollen das Geld, nicht? Und dadurch, deswegen müssen wir da schon auch sichtbar werden und auftreten, sonst klappt das nicht. Also wenn Wittgenstein irgendwie da wäre, wir müssen da irgendwie sehen, wie wir, es wäre wirklich gut, also wenn Sie einfach Ihre Community nutzen, dass wir irgendwie da gemeinsam sichtbar werden mit unseren vielen Editionsformaten. Weil also Hegel, also im Hegel-Archiv Bochum, die werden da sein und werden die sich in Clairvoyance über das Elend des Buchwesens ergehen, das höre ich alles, aber, ja, aber die elektronischen Editionen sind alle nicht da. Und das wäre gut, wenn wir da zusammenkommen.
Na, wie viele 8000er gibt es auf dieser Welt? Also, ich meine, packen wir den nächsten Berg an. Sepp, wolltest du noch was sagen dazu? Ja, dann möchte ich mich recht herzlich bedanken, Herr Professor Ares, vielen Dank.